Im August eskaliert der heiße Seriensommer mit jeder Menge Highlights. Wir haben für euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln herausgesucht, die es diesen Monat zu entdecken gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir Woche für Woche über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Diese Folge aber sprechen wir nur über Serien. Filme haben hier nichts zu suchen, denn es geht um die Serienstarts, die es diesen Monat zu entdecken gibt, die besten und interessantesten, und darüber rede ich. Ich bin der Max übrigens, nicht alleine, und habe dafür bei mir an der Seite die Esther heute. Hallo Esther.
Hallo Max, ist ja wieder ein super GAU im August mit Serien, die da kommen.
Auf jeden Fall, also ich glaube, der August ist bisher der größte Serienmonat dieses Jahr, also gerade was so A-List-Serien angeht. Wir haben eine neue Game of Thrones-Serie, zwei neue Marvel-Serien und vieles mehr. Und nicht zu vergessen auch das Serienfinale von Better Call Saul. Also es geht ordentlich ab diesen Monat. Und Esther, wie managst du eigentlich gerade so die große Serienflut eigentlich? Kommst du noch hinterher oder sortierst du radikal aus, wenn eine Folge dir nicht gefällt, oder?
Ich habe gerade wirklich festgestellt im letzten Monat, dass ich vieles aussortiert habe und manchmal sogar gar nicht reingeguckt, weil ich dann erstmal abgewartet habe, wie so die Bewertungen sich entwickeln, und dachte, nee, alles, was nicht über 6,5 oder 7 kommt, fange ich gar nicht erst an.
Das mache ich tatsächlich auch so.
Es ist natürlich auch ein bisschen urlaubsbedingt, ne? Jetzt im Sommer ist man dann doch mal unterwegs und kann nicht so viele Serien gucken. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt diese ganzen großen Serien alle im August kommen. Wie soll man das alles schaffen, Maxe?
Weil im September noch größere Serien kommen. genau, bevor wir uns jetzt gleich wieder in die Serienfluten schmeißen, gibt es hier aber erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. In dieser Folge heute nehmen wir die 20 spannendsten Serienstarts im August unter die Lupe, aber bevor wir das tun, werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick zurück auf den Juli, nämlich. Und vielleicht gab es ja ein paar Überraschungen, Highlights, Neuentdeckungen oder Geheimtipps, die wir noch nicht vorgestellt haben. Esther, was hat dich denn im Juli beschäftigt? Hast du da ein Highlight noch mitgebracht?
Ich muss zugeben, der Juli war für mich gar nicht so stark, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe da tolle neue Sachen entdeckt oder alte nachgeholt oder so. Aber was mich somit am meisten beschäftigt hat, ist tatsächlich Westworld, was ja jetzt gerade wieder läuft in der vierten Staffel, glaube ich. Ja,
ja.
Und irgendwie dachte ich, ja, ich mag die Serie total, aber es sind halt immer Riesenabstände zwischen Staffeln gewesen. Man muss erst wieder reinkommen und denken, will man jetzt wirklich nochmal anfangen? Aber ich habe es nicht bereut, da nochmal eingestiegen zu sein, weil die Serie sich schon so ein Stück weit neu erfindet und dann wieder in diese Welt reinwirft und dann irgendwie doch wieder Twists bringt, wo du nach Folge 4 denkst, sie hat es wieder geschafft, mich so völlig von Kopf zu stoßen oder so zu überraschen. Und das ist einfach so schön bei so einer Sci-Fi-Serie, die auch so hochwertig produziert ist, da dann Überraschungen und ein paar, Twists drin zu haben. Und insofern würde ich sagen, glaube ich, Westworld war letzten Monat mein Highlight. Und es läuft ja noch. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ich glaube, du hast schon alle Folgen gesehen, ich noch nicht. Aber deshalb würde ich das einfach noch mal hier reintragen und sagen, schaut euch Westworld an, gebt die Serie noch nicht auf, wenn ihr vielleicht ausgestiegen seid.
Hattest du von dir aus reingeschaut oder war es mein Artikel? Ich hatte nämlich zum Start einen Artikel geschrieben, weil ich die ersten 4 Folgen schon vorher gesehen hatte und gefühlt war ich so der Einzige, der über Westworld schreibt und sagt, hey Leute, guckt diese Serie bitte wieder, die dritte war vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber das geht richtig ab jetzt, wenn ihr mindestens 4 Folgen durchhält.
Also ich hatte es mir sowieso vorgenommen, sie nochmal aufzunehmen. Also ich hatte sie nicht von grundsätzlich aufgegeben. Aber dein Artikel hat auf jeden Fall dann nochmal nachgetreten und gesagt, jetzt tu das auch wirklich. Und dann war ich von Anfang an dabei und guck's jetzt auch Woche für Woche, was meine Konzentration strapaziert, weil ich mir immer merken muss, was passiert ist. Und da passiert ja da wirklich viel. Man muss aufpassen dabei. Es ist keine so Nebenbei-Serie. Ja.
Ist nicht snackable.
Nee, das auf keinen Fall. Was hat dich im Juli bewegt?
Ja, ich habe eine Serie mitgebracht, die zwar nicht im Juli gestartet ist, aber die habe ich im Juli geschaut und ich wollte mal wieder einen Anime-Tipp mitbringen. Und die habe ich im Juli verschlungen und zwar ist die Spy Family. Da ist noch ein X dazwischen, also Spy X Family. Ich hoffe, man spricht das einfach nur Spy Family aus. Die gibt es bei Crunchyroll zu streamen. Da gibt's aktuell die erste Hälfte der ersten Staffel mit 12 Folgen und die zweite Hälfte folgt dann so demnächst. Also die hat jetzt so eine Sommerpause. Und das ist eine Spionage-Comedy-Anime-Serie. Ist ein großer Hit, also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Die Handlung, die spielt sich vor so einem politischen Konflikt der beiden Länder Vestalis und Ostania ab, heißen die. Also quasi ist es so eine fiktive Version des Kalten Krieges und Ostania ist eigentlich die DDR mit der Hauptstadt Berlin. Also da sind schon sehr, sehr viele witzige Verweise. Also es ist eine sehr coole Welt, die sie da aufbauen. Und da folgen wir dem Top-Spion aus dem Westen namens Twilight, der nach Ostania entsandt wird und dort ein Parteipräsidenten, ist das glaube ich, nahe kommen soll, um mehr über mögliche Angriffspläne gegen den Westen in Erfahrung zu bringen. Und die einzige Möglichkeit, an diesen ranzukommen, ist die Eden-Akademie, eine Elite-Schule, die der Sohn des Politikers besucht. Und dafür muss Twilight aber erstmal eine Familie gründen, ein Kind adoptieren, das er dann an diese Schule schicken kann. Und er nimmt den Namen Lloyd Forger an und adoptiert dann ein Waisenkind mit telepathischen Kräften und nimmt noch eine Auftragskillerin als Scheinmutter bei sich auf. Und der Clou des Ganzen ist, die einzelnen Familienmitglieder wissen nichts von den wahren Identitäten und Absichten der anderen, außer die kleine Ziehtochter, die kleine Anja, die nämlich Gedanken lesen kann. Und das Ganze ist unglaublich witzig, also extrem witzig, kreativ und abwechslungsreich und schweift sehr ab. Also die eigentliche Mission, dass es da irgendwie diesen Konflikt zwischen Ost und West geht, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil die Serie immer tiefer in diese Hauptmission geht, das Kind irgendwie an diese Schule zu bringen und dass sie in der Schule dann irgendwelche bestimmten Kinder, mit denen sie sich anfreunden muss. Das ist unglaublich toll, hat ganz viele tolle Animationen und einen fantastischen Soundtrack. Also wenn ihr mal wieder Lust auf eine Anime-Serie habt, dann kann ich euch nur Spy Family wärmstens ans Herz legen.
Spionage-Anime, das klingt wirklich großartig. Ich glaube, da muss ich ja auch mal reinkommen. Bei Crunchyroll, hast du gesagt, gibt's das.
Genau, und die gibt's auch auf Deutsch. Also müsst ihr keinen Untertitel lesen.
Ach, noch besser.
Hab ich übrigens versucht, die erste Folge, und da ist einfach so viel, da werden sehr am Anfang halt so Expositionen, sehr viele Texteinblendungen, das war einfach so viel an Untertiteln. Dann habe ich gewartet, bis sie dann auf Deutsch rauskam, hab dann weitergeschaut.
Okay,
Kann man sich viel mehr fallen lassen in diese Welt. Genau, und was uns natürlich auch interessiert, sind eure aktuellen Serien-Highlights, liebe ZuhörerInnen. Also, welche Serien suchtet ihr gerade durch? Was habt ihr zuletzt entdeckt? Was euch begeistert? Also, vielleicht habt ihr noch den ein oder anderen Serientipp auch für uns, den wir noch nicht im Podcast vorgestellt haben. Also, schreibt uns immer gerne eine Mail mit euren heißen Tipps an podcast@moviepilot.de, ganz einfach. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt in den August. Keine Angst, hier gibt es keine Spoiler, also wir werden nicht die Serien, die wir kurz vorstellen, auch schon spoilern, nur so einen groben Überblick euch geben, warum sich die Serien lohnen oder warum wir uns darauf freuen. Wir haben natürlich auch noch nicht alle davon gesehen. In diesem Monat starten wieder über 100 Serien, eigentlich wie jeden Monat. Und wir haben 20 Highlights rausgepickt, die wir spannend und interessant finden. Genau, das Ganze gehen wir wieder chronologisch durch. Und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben. Am Ende findet ihr auch alle Podcasts, sag ich schon, alle Serientitel nochmal übersichtlich in den Shownotes. Und damit übergebe ich an dich das Wort, Esther. Du hast den ersten Serienstart, und zwar am 4. August.
Ja, genau, da geht's gleich mit Science Fiction los. Da kommt nämlich die zweite Staffel Raised by Wolves zu Warner TV. Und Max, vielleicht wirst du noch kurz erklären, was Warner TV ist, wenn das Menschen nicht kennen. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen dazu erklären, dass es nicht ganz klar ist, ob das dann alles im Stream verfügbar sein wird oder nicht. Das können wir noch nicht absehen. Aber wenn ihr noch nie was von Warner TV gehört habt, Max, ordne das mal kurz ein für uns.
Ja, das ist ein Pay-TV-Kanal, den kann man unter anderem auch über Sky gucken. Aber leider ist immer nicht so ganz klar, ob es die Titel dann auch im Anschluss bei Wow, ehemals Sky Ticket dann oder Sky Q zu streamen gibt. Bei manchen Serien kann man die Folgen nach der Ausstrahlung streamen. Zum Beispiel ja, Rick and Morty läuft ja auch bei Warner TV Comedy. Da kann man auch immer. Ich weiß aber nicht, ob alle durchgängig, ob manchmal hat man nur eine Woche Zeit, um die dann noch zu streamen, die Folgen. Das ist alles nicht so ganz klar. Deswegen haben wir es jetzt mal unter Vorbehalt mitgenommen. Sonst müsst ihr einfach mal linear gucken. So.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach so eine Serie, die wollten wir trotzdem nicht rauslassen, weil ich die wirklich sehr zu schätzen weiß. Das sind 8 Episoden insgesamt in Staffel 2 von Raised by Wolves, die dann jeweils mit 2 Folgen wöchentlich zu Warner TV kommen. Also man kann immerhin 2 und nicht nur eine pro Woche gucken. Und es ist für mich so eine aufregende Sci-Fi-Serie, nicht zuletzt deshalb, weil sie einfach auch ein bisschen sperrig ist und eine Herausforderung, da mal reinzugucken. Wer davon noch gar nicht gehört hat, vor 2 Jahren ging das los mit Raised by Wolves, 2 Androiden, die auf einem fremden Planeten landen und da mehrere Menschenkinder großziehen sollen, nämlich Mutter und Vater nennen die sich, ironischerweise, diese Androiden. Und die neue Heimat heißt Kepler 22b und die müssen sie mit all ihren Gefahren erst so ein bisschen kennenlernen. Und dann gibt's da noch eine Menschenkolonie, die sehr strenge religiöse Ansichten hat und auch auf dem Planeten siedelt. Und da kommt's dann so zu Spannungen und die Lage wird verkompliziert. Und erst nach und nach lernen wir in der Serie dann auch so die ganze Vorgeschichte kennen, dass es einen großen Krieg gab, wo diese Roboter ursprünglich als Killermaschinen eingesetzt wurden. Und jetzt sind sie ja so eine Art Ammen, also sehr große Kehrtwende nach diesem vergangenen Krieg. Und vielleicht habt ihr davon schon gehört, weil Ridley Scott die Serie mitproduziert hat, so als großer Name und auch die 2 ersten Folgen inszeniert hatte. Und in Staffel 2 wird jetzt auch die andere Hälfte des Planeten so ein bisschen besiedelt, wo also nochmal völlig neue Landschaften, also die sind wirklich sehr visuell reizvoll da, vorgestellt werden mit Bäumen und fliegenden Riesenschlangen und einem Säureozean. Und natürlich, ja, kommt es auch wieder zu Konflikten und die Seiten verhärten sich. Ich will gar nicht so viel verraten, wenn man die Serie noch nicht kennt, dass ich jetzt nicht irgendwas vorweggreife. Visuell wirklich toll anzusehen, viel philosophisch auch dabei, so ein Stück weit. Man muss sich da schon erstmal reinfinden. Wir müssen leider dazu sagen, die Serie wurde gerade abgesetzt nach Staffel 2, was mich besonders geärgert hat, weil die einfach schon so ein bisschen was Besonderes war im Science-Fiction-Serien-Kosmos. Nichtsdestotrotz lohnt sich, finde ich, die 2. Staffel auch nochmal ganz besonders, um dann nochmal einen Einblick zu erhalten. Und deswegen, ja, habe ich die hier als Tipp mal mit reingebracht. Ab 4.8. geht's los. Raised by Wolves, schaut euch gerne auch nochmal die 1. Staffel an, dann davor, wenn ihr es noch gar nicht kennt. Und Max, ist das, ich weiß nicht gar nicht genau, wie weit du Raised by Wolves geschaut hast.
Ich habe die 1. Staffel durchgeguckt. Mhm. Ich fand tatsächlich die ersten 2 Folgen auch am besten von der Serie. ich bin dann auch so ein bisschen irgendwie ausgestiegen im Kopf aus der Serie, so im Laufe der 1. Staffel. Deswegen habe ich die 2. jetzt auch gar nicht geguckt. Aber was mich jetzt auch als Serienfan natürlich interessiert, wenn man weiß, die Serie ist abgesetzt, soll man sie dann trotzdem gucken? Die 2. Staffel hat sie ein krasses Cliffhanger-Ende, was niemals aufgelöst wird? Oder kann man schon sagen, dass sie schon so einen gewissen Abschluss hat?
Teils, würde ich sagen. Also okay. Es ist jetzt, man ist jetzt nicht so, also sie findet schon so eine Art Abschluss, aber es ist trotzdem natürlich noch Fragen offen, weil man nicht weiß, wie die Geschichte jetzt mit diesen ganzen Siedlern ausgehen wird und so. Also so richtig befriedigend ist es dann nicht am Ende. Aber einfach um mal zu sehen, wieso man eine Science-Fiction-Welt auch als Herausforderung für so eine Zuschauerschaft stricken kann, finde ich es einfach schon allein deswegen spannend, auch die 2. Staffel nochmal zu sehen, um zu sehen, wie viel sie dann doch verändern gegenüber der 1., um dann nochmal neue Wege zu beschreiten. Ja.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu einer Serie, die man aber definitiv streamen kann. Und zwar ab dem 5. August. Und die haben wir auch schon öfter im Podcast erwähnt. Immer wenn wir über Highlights, kommende Serien-Highlights gesprochen haben, ist dieser Titel gefallen. Welcher ist es, Esther?
The Sandman kommt jetzt zu Netflix am 5. August, also am Freitag. Und das ist schon eine so der, ich würde sagen, größten erwarteten Netflix-Serien dieses Jahres. Ein großes Fantasy-Ereignis, so wurde es angekündigt, mit insgesamt 10 Episoden. Und die ist natürlich entstanden nach den berühmten Comics von Neil Gaiman. Ich habe inzwischen die ersten 4 Bände gelesen Und ich weiß auch, dass im Vorfeld immer mal schon wieder geplant wurde, The Sandman zu verfilmen. Und es ist schon ein sehr besonderer Comic. Die Umsetzung ist dann immer wieder gescheitert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es sollte mal einen Film mit Joseph Gordon-Levitt, glaube ich, geben. Aber jetzt kommt diese Serie zu Netflix, die auch von Neil Gaiman selbst mit entwickelt wurde. Also dem Comic-Autor, der jetzt auch als Creator quasi mit zur Seite steht. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr ihn als Comic-Autor kennt, nicht kennt, aus so Serien wie Good Omens oder dem wunderbaren Fantasy-Film Der Sternwanderer. Der hat da die Vorlagen geschrieben. Mit dabei als Serienschöpfer ist auch zum Beispiel noch David S. Goyer, den ihr vielleicht aus der Dark Knight-Trilogie als Screenwriter kennt, oder der hat auch eine Konstantin-Serie geschafft. Da ist dann auch ein Querverweis wieder zu The Sandman drin. Und ich glaube, es ist echt kompliziert zu erzählen, worum es eigentlich in The Sandman geht, weil die Comics gerade viele lose eigene Geschichten erzählen. Aber zumindest am Anfang kann man die Serie so beschreiben, dass man sagt, es geht um Dream oder Morpheus, den Herrn der Träume von den Ewigen, also ein so Überwesen, der quasi die Träume symbolisiert. Der hat noch diverse Geschwister wie Tod oder Delirium oder Desire. Und der wird jetzt von menschlichen Zauberern gefangen gesetzt und für Jahrzehnte in einem Keller eingesperrt. Und erst nachdem er entkommen kann, hat sich dann vieles in seinem Reich verändert. Und ich glaube, so der Anfangshandlungsstrang ist erstmal, dass er seine drei wichtigsten Artefakte wieder zusammensammeln muss. Nämlich ein Säckchen voll Sand, seinen besonderen Helm und einen Rubin. Und dafür, ja, muss er den Spuren von verschiedenen Menschen folgen, die seine Sachen an sich genommen haben oder verkauft haben und auch bis in die Hölle hinabsteigen zum Teufel, um ja wieder alles zusammenzukriegen, was ihm verloren gegangen ist. Das würde ich sagen, ist so grob die Handlung umrissen. Und vielleicht zum Cast noch kurz. Ich weiß nicht, ob du Tom Sturridge schon vorher kanntest, Max, als Dream. Ich hatte irgendwie den Namen mal gehört, aber hätte ihn jetzt nicht so unbedingt einordnen können.
Ich habe ihn in Irma Webb gesehen vorher. Ja. Direkt jetzt davor.
Okay, ja, das ist witzig. Aber ich glaube, Leute, die ihr schon eher kennen könnt, sind wahrscheinlich Gwendolyn Christie, die Lucifer spielt, die ihr natürlich hoffentlich aus Game of Thrones kennt als wunderbare Ritterin Brienne. Oder den übernatürlichen Serienkiller des Corinthian, gespielt von Boyd Holbrook. Oder natürlich David Thewlis hat auch einen schönen Auftritt als John Dee, als Mensch. Da verrate ich noch nicht so viel dazu. Also man kann schon ein paar bekannte Gesichter auch wiedererkennen, obwohl ich glaube, die Serie sich ganz gut die Waage hält, jetzt nicht so völlig berühmte Leute reinzuholen, sondern eher auch unverbrauchtere. Und ja, als Serie über einen Traumherrscher kann man natürlich viel mit Traumwelten machen. Und ja, die Comics, wie schon angedeutet, sind recht außergewöhnlich, weil sie halt schon einfach visuell und erzählerisch immer neue Wege beschritten haben. Was mich jetzt vor allem interessieren wird, wenn die Serie draußen ist, ist, ob die einerseits natürlich, ob die Comicleser zufrieden sind, weil die Serie schon recht nah an den Comics dran ist. So viel können wir schon, glaube ich, verraten. Aber ob dann halt andererseits auch diejenigen, die nicht die Comics kennen, da aufspringen und damit was anfangen können. Das kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Kannst du einen Tipp dazu abgeben, Max?
Ich auch nicht. Ich weiß auch ganz viel Ratlosigkeit von Menschen, die es schon gesehen haben, die sich nicht wissen, okay, wie werden die Leute das auch wahrscheinlich auffassen, diese Serie. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und was man halt auch in den Trailern sieht, ist einfach, dass sie auch sehr, sehr cool aussieht. Sie hat einen sehr, sehr speziellen Look, den sieht man in den Trailern. Der hat mich ein bisschen an Chilling Adventures of Sabrina erinnert. So extrem anamorph gefilmt, dass das Bild tatsächlich schon so ein bisschen traummäßig immer aussieht und die Figuren so ein bisschen verzogen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Also die Comics habe ich auch jetzt die ersten drei Bände gelesen. Hatte ich schon ewig auf meinem Stapel von muss endlich mal gelesen werden. Und jetzt arbeite ich mich da durch. Da bin ich jetzt schon großer Fan von den Comics und habe noch nicht alle gelesen.
Ist auf jeden Fall auch ein großer Anreiz, wenn ihr mal Lust habt, in die Comics reinzugucken und unterschiedlichste Geschichten zu sehen. Also da gibt's die Comics umspannen alles von einer Serienkiller-Convention bis zu Katzen, die sich die Welt erobern wollen. Ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also genau, das wurde jetzt verfilmt als The Sandman-Serie bei Netflix. Alle 10 Folgen kommen am Freitag, dem 5.8. zu uns. Also schaut da mal rein, wenn ihr Fantasy-Fans seid oder Comic-Fans und euch das interessiert.
Genau, und in Deutschland wurde nur der Artikel gestrichen. Da heißt es nur Sandman.
Ah, okay, interessant. Vielleicht muss man der Sandmann sagen. Große Verwechslungsgefahr. Oh, die ganzen Kinder, die das jetzt gucken werden.
Nichts für Kinder. Definitiv nichts für Kinder.
Viel Gewalt. Okay, wir springen weiter, Max, in die nächste Woche. Was kommt denn da am 9. August?
Genau, da gibt es bei Sky eine Comedy-Serie und zwar Ghosts heißt sie. Das ist nach Abbott Elementary, die ich letzten Monat in der Vorschau vorgestellt habe, die zweite großartige Network-Comedy in diesem Jahr. Also bin echt verblüfft, was an Comedy-Serien dieses Jahr rauskommt. Die ist richtig, richtig gut. Die ist von CBS und das ist die US-Adaption einer britischen Serie, die auch Ghosts heißt. Die habe ich aber leider nicht gesehen. Und hier, falls ihr noch nichts von Ghosts gehört habt, das geht um das New Yorker Ehepaar Samantha, das ist eine Journalistin, und ihren Ehemann Jay, ein arbeitsloser Koch. Und die beiden erben ein altes und heruntergekommenes Anwesen außerhalb der Großstadt. Und das wollen sie renovieren und daraus ein Bed and Breakfast machen. Aber was sie nicht wissen, in diesem Anwesen spukt es. Dort hausen Dutzende von Geistern, die an diesen Ort gebunden sind und keinen Bock darauf haben, dass hier ein Hotel entsteht. Dann hat aber die Ausgangssituation der Serie ist, Samantha hat einen schrecklichen Unfall und fällt die Treppe herunter und danach kann sie plötzlich die Geisterbewohner sehen und mit ihnen sprechen. Und das sorgt für jede Menge schräge Situationskomik, vor allem auch, weil ihr Mann diese Geister ja nicht sehen kann und seine Frau dann ständig immer in irgendwelche Gespräche verwickelt ist und er dann immer kurz sie fragen muss, redest du gerade mit Geistern oder? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig und es gibt herrlich schräge Charaktere in dieser Serie und diese ganzen tollen, kauzigen Geistergestalten. Also da haben wir zum Beispiel einen liebenswerten Wikinger, wir haben einen Offizier aus dem Unabhängigkeitskrieg, der unglaublich schwul ist, und eine bekannte Jazzsängerin, ein Pfadfinder-Anführer, dem ein Pfeil im Hals steckt. Wir haben einen Wall Street-Dude, der leider ohne Hose gestorben ist und jetzt auf ewig ohne Hose rumläuft. Und dann gibt's noch eine Hippie-Frau und die Lady of the House, das ist Sams Vorfahrin, Hattie Woodstone. Das ist die Frau eines Industrialisten und Kapitalisten aus dem Gilded Age. Also es sind unglaublich vielfältige Charaktere mit dabei, ist unglaublich lustig. Und wir lernen dann auch so im Verlauf der Serie so nach und nach die Hintergründe und Geschichten der einzelnen Geister kennen, was nicht nur extrem witzig ist, sondern teilweise auch sehr berührend. Und die wachsen einem alle irgendwie ans Herz. Und mein Highlight ist auf jeden Fall der schwule Offizier Captain Isaac Higgin-Tut, heißt er. Der ist sowieso eine richtige Drama-Queen und der am Anfang der Serie dreht er vollkommen ab und ist extrem neidisch, als er herausfindet, dass sein Rivale Alexander Hamilton berühmt geworden ist und es sogar ein Musical über ihn gibt. Also das ist so mein Humor auf jeden Fall, der getroffen wurde. Und die erste Staffel besteht aus 18 Episoden. Und der zweite Staffel ist schon bestellt und startet auch bald schon in den USA. Also da könnt ihr jetzt einsteigen. Ist von mir eine volle Empfehlung ab 9. August bei Sky.
Und dann bei Wow wahrscheinlich auch, wenn es dann bei Sky
Ganz
lief.
genau. Ist es
Und
auch schon auf deiner Watchlist?
ich hatte das noch überhaupt nicht auf dem Schirm vorher, aber du hast mich gerade voll überzeugt, dass ich da mal reingucken muss. Es klingt wie so eine Mischung aus Being Human gekreuzt mit Our Flag Means Death oder so, dem Humor.
Ja,
Mal
ungefähr.
gucken. Ja. Und ich nehme mal an, es sind dann auch so halbstündige Folgen. Zumindest klingt es nach so einem Comedy-halbstündigen Format. Weißt du das aus dem
Genau, die sind
Kopf?
immer so um die 20 Minuten, 22
Okay.
Minuten.
Ja, okay. Kommt auf die Watchliste. Trotz ganz der Blockbuster, die auch im August noch starten. Oh, muss ich da auch noch reingucken.
Dann habe ich noch eine Serie mitgebracht, die auch am 9. August startet und auch bei Sky, aber die ist weniger lustig. Und zwar ist es Mayans MC, die vierte Staffel. Das Spin-off zum Biker-Epos Sons of Anarchy ist jetzt schon in der vierten Staffel. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Schande über mich. Aber die Serie erfreut sich extrem großer Beliebtheit. Die hat auch beim Moviepilot, habe ich mal geschaut, eine 7,5 im Durchschnitt. Deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Also für alle Mayans MC-Fans unter euch wisst ihr jetzt Bescheid. Die vierte Staffel startet. Und falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, genau, das ist ein Spin-off zu Sons of Anarchy. Die wurde erschaffen von Kurt Sutter, dem Sons of Anarchy-Schöpfer, und Elgin James. Und es spielt zeitlich nach Sons of Anarchy an der Grenze der USA zu Mexiko. Und jede Staffel hat immer so 10 Episoden. Und ich weiß, dass jetzt auch zum Beispiel in der vierten Staffel ein sehr bekannter Charakter aus Sons of Anarchy vorbeischaut. Also da gibt's immer so ab und zu Gastauftritte auch von bekannten Figuren. Und die fünfte Staffel ist auch schon bestellt. Also gute Nachricht für alle Mayans MC-Fans. Genau, 10 neue Folgen, die kommen immer dienstags in Doppelfolgen jetzt. Wisst ihr also Bescheid. Und weil Esther, du hast ja, glaube ich, auch nicht gesehen, Mayans
leider
MC.
Leider nein, leider nein.
Dann schreibt, wenn ihr die Serie gesehen habt, schreibt uns gerne mal eine E-Mail, was die Serie so gut macht oder besser oder vielleicht schlechter als Sons of Anarchy. Das würde uns, also Meinung zu Mayans MC freuen uns immer. Vielleicht könnt ihr uns ja endlich mal überzeugen. Es sind einfach zu viele Serien, die laufen. Dann springen wir zum 10. August. Esther, die erste Marvel-Serie diesen Monat.
Die erste von unseren zwei August-Marvel-Serien, die startet bei Disney Plus natürlich, ist Ich bin Groot oder I am Groot, wenn ihr es auf Englisch guckt. Es ist eigentlich, würde ich sagen, eine Kurzfilmsammlung, also 5 kurze Groot-Geschichten, die jetzt aber alle auf einmal erscheinen, also quasi als Miniserie verfügbar sind. Es ist schwer zu sagen, worum es handlungsmäßig eigentlich gehen wird, weil es halt so kleine Abenteuer sind. Irgendwie, da gibt's natürlich Groot, der ist nicht mehr ganz Baby, aber auch noch nicht jugendlich, also so klein, ich sag mal Kleinkind Groot. Der handelt sich diversen Ärger ein und so wird so ein bisschen sein Aufwachsen in der Galaxie gezeigt. Zum Beispiel in einer Episode will er eigentlich nur Mal-Utensilien sammeln und endet dann damit, dass Explosionen im Raumschiff verursacht werden. Also so ein bisschen tollpatsch, ein bisschen lustig, ein bisschen spannend. Wir lernen dann sein Zuhause auf Planet X kennen, ein bisschen Kindheitsmomente. Ich konnte noch nicht ganz rausfinden, ob einfach die unterschiedlichen Episoden dann sowohl vor als auch nach Guardians of the Galaxy spielen, aber ja, es ist einfach so eine typische, ach wie niedlich Serie, wo man dann voll auf den Baby Groot, beziehungsweise, wir haben es ja von Baby Yoda kennengelernt, Disney-Charakter geht, um ihn als niedlichen Baum im Universum zu zeigen. Und es ist eine Animationsserie, sollte man natürlich dazu sagen, aber ich meine, Groot ist ja auch schon in den Guardians-Filmen fotorealistisch animiert gewesen. Insofern ist da jetzt nicht eine große Änderung, außer wenn es vielleicht noch um andere Figuren geht, die dazukommen. Und viele lustige, bunte, runde Wesen von fernen Planeten werden auch in dieser Serie auftreten, kann man schon sehen, wenn man in den Trailer reinschaut. Und es als Sprecher, Originalsprecher kehren dann auch Vin Diesel zum Beispiel zurück oder Bradley Cooper als Rocket. Wobei ich bei Vin Diesel mich immer frage, wenn er von Groot als Sprecher geführt wird, spricht er wirklich alle Sätze des Ich bin Groot oder I am Groot immer wieder neu ein? Oder haben die einfach am Anfang so eine Sammlung von 20 verschiedenen angelegt und die wählt sie jetzt immer aus, um ihn nicht ständig wieder ins Synchronstudio holen zu müssen? Welchen Tipp gibst du ab, Max?
Ich glaube, sie haben ihn am Anfang einfach mal so einen Tag lang 50.000 verschiedene Varianten von I am Groot einsprechen lassen. Und es wird jetzt auf ewig einfach weitergeführt. Die müssen ja immer nur die Tonart ein bisschen wechseln, je nachdem, welche Altersstufe Groot gerade hat.
Und dann einfach die Stimmungslage, genau, jetzt einmal belustigt, einmal ärgerlich, einmal neugierig I am Groot sagen. Ja, ich glaube auch, dass sie ihn nicht jedes Mal holen.
Und einmal muss er auch We are Groot sagen, ja.
Oh ja, das ist natürlich dann eine große Herausforderung für einen Schauspieler wie Vin Diesel. Und James Gunn, also der Guardians of the Galaxy Regisseur, den ihr sicherlich kennt, hat dann auch gesagt, die Serie ist nicht notwendigerweise jetzt so unbedingt mit den Guardians Filmen verbunden und dem MCU, ist eher so ein eigener Kanon, was auch immer das bedeuten soll. Also ich weiß nicht, ob das einfach heißt, ihr könnt sie gucken, ihr müsst sie aber nicht, um im MCU Kanon voranzukommen. Ich glaube, ich werde es mir trotzdem angucken, weil es einfach so ganz kurze Episoden sind und weil diese Figur süß ist und man braucht ab und zu mal so eine Niedlichkeitsdosis zwischendurch.
Ist bei mir auch. Gehst auf du jeden damit? Fall. Ja, auf jeden Fall auf der Watch. Es gab auch schon irgendwie so erste Stimmungsbilder. Es gab wohl schon Journalistinnen, die die Serie gesehen haben in den USA und die waren auch alle sehr, sehr positiv. Sagen, lustig, fluffig, genau das, was man braucht jetzt im Sommer.
Sehr schön, sehr schön. Genau, das war also am 10.8. bei Disney Plus und wir bleiben am 10.8., wechseln aber den Streaming-Dienst, nämlich von Disney Plus zu Netflix und da kommt ein Staffelfinale, ein Serienfinale mit Staffel 3, nämlich Lock and Key startet da an dem 10. August. Es ist die finale Staffel der schlüsselschwingenden Lock-Geschwister. Es kommen also nochmal 10 Episoden. Und wenn ihr davon noch nichts gehört habt, vielleicht noch mal kurz als Handlungszusammenfassung der Ausgangssituation. Nachdem ihr Vater unter mysteriösen Umständen ermordet wurde, ziehen die drei Geschwister Tyler, Kinsey und Bodhi mit ihrer Mutter Nina in das alte Familienanwesen des Key House, Und da finden sie dann nach und nach mysteriöse Schlüssel, die besondere Kräfte verleihen. Also man kann dann zum Beispiel Leuten in den Kopf gucken, was die so denken, oder man kann sich in Geist verwandeln oder sein Aussehen verändern. Und ja, da ist das natürlich nicht alles nur Spiel und Spaß in diesem Haus, sondern da gibt's auch Dämonen und die recht mörderisch zur Sache gehen und sie in Gefahr bringen. Und eine Verschwörung reicht zurück bis in die Zeit, als ihre Eltern noch Jugendliche waren. Und die Serie, würde ich sagen, lotet so ein bisschen die Grenze zwischen Fantasy und Horror aus, ist also nicht ganz so extrem wie der Comic in der Darstellung von offenen Köpfen oder so. Kann aber auch schon mal ganz gruselig werden. Bei mir war es so, ich fand die erste Staffel ganz nett, hab dann den, in Anführungszeichen, Fehler gemacht, die Comics zu lesen, die ich fantastisch fand. Mhm. Ich lese echt nicht viele Comics, aber boah, der hat mich richtig reingezogen. Und dann fand ich die zweite Staffel danach deutlich schwächer, weil sie so halt Sachen geändert hat, wo ich dachte, nein, das war so großartig im Comic, warum müsst ihr das jetzt abschwächen oder in eine eigene Richtung gehen? Insofern, ja, werde ich mir die dritte Staffel schon noch angucken, einfach um das auch abzuschließen. Aber ja, bin mal gespannt, ob sie da wieder zurückfinden zu ihrer Vorlage oder ob sie dann was ganz anderes draus machen. Ich hoffe einfach, die Serie nimmt noch ein paar tolle Schlenker mit, die die Vorlage hatte. Es fehlen ja auch noch ein paar Schlüssel, die mir noch auch fehlen, die ich gerne umgesetzt sehen wollen würde. Die Comicvorlage stammt übrigens von Joe Hill. Den kennt ihr vielleicht als Stephen Kings Sohn oder auch jetzt als Vorlagenautor von Black Phone, der jetzt gerade im Kino läuft und auch sehr großartig ist als Film. Und von Gabriel Rodriguez, der hat auch mitgeholfen beim Comic. Und ja, insofern, das startet also. Ich denke mal, wenn ihr es gesehen habt, werdet ihr es auch zu Ende gucken. Ich weiß, dass Max einen großen Übersichtsschlüsselartikel wahrscheinlich nochmal hervorholen wird, damit ihr wisst, was alle Schlüssel machen und bedeuten und ihr nicht völlig verwirrt seid, was jetzt nochmal was war. Oder Max, den holst
du euch nicht aus. Genau, wenn ihr euch nicht erinnern könnt, googelt einfach mal Lock and Key Schlüssel und ich glaube, dann kommt auch mein Artikel oder meine zwei Artikel zu Staffel 1 und 2 wahrscheinlich auch als erstes. Da habe ich dann so einen kleinen Guide gemacht mit den Schlüsseln, was sie können und welche alle vorkommen. Und ich freue mich jetzt auch auf die dritte Staffel. Bin gespannt, ob alle Schlüssel, die ich noch erwarte, vorkommen. Ich habe den Trailer gesehen. Im Trailer gibt es auf jeden Fall den Zeitreiseschlüssel. Also der kommt auf jeden Fall. Es geht um Zeitreisen auch in der dritten Staffel. Bin ich schon sehr gespannt.
Ja, dann lassen wir Netflix hinter uns, würde ich sagen, Max, und springen vom 10.8. zum 12.8. zwei Tage voraus. Was startet denn da bei Apple TV Plus?
Genau, keine Monatsvorschau ohne Apple TV Plus Serie. dort startet Memorial Hospital, die Tage nach Hurricane Katrina, oder der Originaltitel ist 5 Days at the Memorial, und das ist eine Katastrophendramaserie nach einer wahren Geschichte über die Vorfälle in einem Krankenhaus in New Orleans während der Naturkatastrophe von Hurricane Katrina wann war das? Sommer 2005. Genau. Genau, das ist eine Miniserie mit 8 Episoden und das basiert auf einem Buch, das heißt 5 Days at Memorial, Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital von Sherry Fink. Und was ganz interessant ist, Serienfans erinnern sich jetzt einmal kurz zurück an American Crime Story, Ryan Murphys große Anthologieserie. Da sollte tatsächlich mal eine Staffel über Katrina handeln. Das war erstmal als Staffel 2 geplant, dann wurde das verschoben auf Staffel 3. Und das hier ist tatsächlich die Geschichte, die dort verfilmt werden sollte. In dieser Katrina-Staffel, die dann irgendwann abgesagt wurde. Damals hatte Sarah Paulson die Hauptrolle gespielt, jetzt hat Vera Farmiga die Hauptrolle. Finde ich, ist auch ein sehr guter Ersatz. Und
passend, ja.
Genau, und entwickelt wurde die Serie von John Ridley. Das ist der, ganz witzig, der Creator von American Crime, die andere Anthologieserie, die es gibt, und Carlton Cuse, dem Co-Showrunner von Lost unter anderem und Creator von Bates Motel. Also gibt's hier sogar eine kleine Bates Motel Reunion mit Carlton Cuse und Vera Farmiga in der Hauptrolle. Genau, aber jetzt einmal zur Handlung. Die Serie beginnt am 11. September 2005, also fast 2 Wochen nachdem Hurricane Katrina über New Orleans hinweggefegt wird, und dort werden in dem verlassenen Memorial Medical Center 45 Leichen gefunden. Und wie sind diese Menschen gestorben? Was ist in diesem Krankenhaus vorgefallen? Das beleuchtet dann die Serie über einen Zeitraum von 5 Tagen. Und dabei scheint das Krankenhaus eigentlich zuerst den Hurricane gut zu überstehen. Das sind jetzt keine Megaschäden, aber dann bricht halt diese schreckliche Flut über New Orleans herein und setzt alles unter Wasser. Und dann fällt auch noch der Strom aus. Das Krankenhaus ist dann quasi von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Hilfe, ohne Strom, in brütender Hitze damals, völlig ausgelaugt und überarbeitet, müssen dann die Ärztinnen und das Pflegepersonal, die fast um die 2000 Menschen in dem Krankenhaus sich um die kümmern, während die Lage sich wirklich von Tag zu Tag verschlechtert und dramatischer wird. Und jede Folge beleuchtet dabei einen Tag der Ereignisse im Memorial Hospital. Das ist extrem spannend und intensiv inszeniert. Die Serie spielt auch sehr viel mit Bildformaten. Also die normale Serie, was die Handlung der Serie ist, so in Widescreen. Dann gibt es aber immer wieder auch so 4:3 Originalaufnahmen von dem Sturm. Also da sind immer so echte Bilder reingeschnitten von diesem Sturm. Und das wirkt schon teilweise wirklich wie so ein waschechter Katastrophenfilm. Also ich finde, es gibt nur wenige Serien dieses Genres. Also die letzte große war, glaube ich, Tschernobyl. Und zum Teil würde ich auch 911 als Katastrophenserie mit dazu zählen. Und falls ihr jetzt denkt, Max, du hast falsch gerechnet, das sind doch 5 Tage, das müssten doch nur 5 Folgen sein. Nein, nein. Nach 5, also 5 Tage in 5 Folgen und danach wechselt die Serie in den verbleibenden 3 Folgen das Genre, was mich auch sehr irritiert hat am Anfang ein bisschen, und wird dann mehr so True Crime Drama, als dann die Staatsanwaltschaft nach diesen ganzen Ereignissen ermittelt, was dort wirklich vorgefallen ist, wer für was vielleicht verantwortlich ist. Da werde ich jetzt aber nicht spoilern, gegen wen und warum ermittelt wird in dieser Serie noch.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich konnte noch gar nicht einordnen, warum die als American Crime Story, also nach der O.J. Simpson Story und der Gianni Versace Killer Story, jetzt sich irgendwie hätte einfügen können. Aber anscheinend gibt es dann noch ein bisschen kriminelle Sachen, die da aufgedröselt werden müssen. Okay, dann verrat mal noch nicht so viel.
Ich habe ja schon einen kleinen Tipp gegeben. 45 Leichen.
Ja, ja. Das hat mich so ein bisschen an The Head erinnert, wo ich dachte, ja, das hat mir auch gut gefallen, zu wissen, es sind Leute tot, aber was ist passiert?
Also da geht kein Serienkiller um, das kann ich schon mal verraten.
Okay, ja, werde ich auf jeden Fall reinschauen. Das klingt sehr spannend für mich, finde ich.
Und wenn sonst einfach nur die ersten 5 Folgen, die kann man auch super als einzelnen Blog gucken und dann einfach Wikipedia lesen, wie es ausgegangen ist.
Oh, okay, eine Empfehlung nicht für die letzten 3 Folgen anscheinend von Max.
Ne, die ist halt einfach so gut, die sind so gut, die ersten Folgen. Dann ist da wirklich so ein krasser Cut drin, das, okay. Aber trotzdem kann ich empfehlen. Und dann gebe ich an dich wieder für den 12. Ja. August.
Ja, am 12. August haben wir eine Serie, die ihr für lau schauen könnt, selbst wenn ihr keinen Streamingdienst hat. Die läuft dann nämlich in der ZDF-Mediathek, weil sie natürlich auch im Fernsehen gezeigt wird und dann so verfügbar wird. Und sie nennt sich The Tourist. Ja, der Tourist ist erstmal, kann alles bedeuten. Johnny Depp läuft nicht rum, auch wenn es so einen Film gibt, sondern es sind 6 Episoden von je einer Stunde über einen irischen Mann, der im australischen Outback aufwacht, beziehungsweise in einem Krankenhaus dort, ohne jegliche Erinnerung. Ach, der Klassiker, der Born, wir haben keine Erinnerung mehr, was ist passiert? Er muss jetzt seinen Spuren folgen, um seiner Identität auf die Schliche zu kommen und ja, möglichst bevor ihn seine Vergangenheit einholt, denn offenbar machen mehrere Menschen Jagd auf ihn. Das ist so die Ausgangssituation. Der Trailer war sehr amüsant geschnitten, so als Action-Comedy. Ich bin noch nicht sicher, ob die Serie dann wirklich diesen Tonfall haben würde oder ob das nur so im Trailer hergerichtet war, sage ich mal. Aber bei den Serienschöpfern Harry und Jack Williams, die zum Beispiel The Missing geschrieben haben, ist da auf jeden Fall Spannung vorprogrammiert, denke ich. Und die Hauptrolle wird gespielt, was vielleicht auch noch interessant ist für manche von euch, von Jamie Dornan, den wahrscheinlich die meisten als 50 Shades of Grey Christian Grey kennen oder andere vielleicht vorher schon aus Once Upon a Time, wo er den Hunter, den Jäger spielte, oder in The Fall, in der großartigen BBC-Serie war er drin.
Und Barb and Star. Ich möchte einfach diesen Film immer wieder erwähnen.
Zuletzt in Barb and Star hatten wir auch, glaube ich, über den besten Streamingfilmen letztes Jahr bei. Jenny hat da sehr von geschwärmt gehabt. Ja. Und in weiteren Rollen gibt es dann zum Beispiel noch Daniel MacDonald, die ihr vielleicht aus Patty Cakes kennt, oder den großartigen Hugo Weaving, Elrond, Agent Smith, ihr wisst, wer er ist, der da auch noch rumläuft, natürlich als australische Vertretung, als australischer Darsteller. Klingt für mich sehr amüsant. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, welcher Sender jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist, weil in den USA wird es bei HBO Max ausgestrahlt, in Großbritannien bei BBC und bei Australien irgendwie gibt es den Sender Stan, irgendwie ja von All Three Media produziert. Bei uns kommt es auf jeden Fall dann in die ZDF-Mediathek ab 12. achten. Viele Explosionen, Schießereien, Verfolgungsjagden, auch Witz dabei. Staffel 2 ist schon bestellt, scheint also gut angekommen zu sein. Denke ich, ist was Nettes, was man mal einschieben kann, die 6 Episoden.
Und für super Urlaubsfeeling, wenn man jetzt nicht nach Australien fliegt diesen Sommer, kann man da sich jetzt mit The Tourist ins Outback begeben.
Ins Outback begeben und hüpfenden Kängurus hinterher gucken. Keine Ahnung, ob er auch Kängurus trifft, aber ja, genau. Das ist The Tourist. Und wir bleiben immer noch am 12.8. Am 12. kommen sehr viele Sachen raus. Max, was hast du da von Amazon mitgebracht?
Volles Wochenende, genau. Das ist, ich glaube, es ist die einzige Amazon-Serie, die wir diesen Monat haben, wenn ich mich jetzt gerade nicht falsch erinnere. Und zwar ist es A League of Their Own. Das ist eine Sport-Comedy-Drama-Serie, die auf einem bekannten Film basiert. Und zwar Eine Klasse für sich aus dem Jahr 1992, ich kann immer noch nicht fassen, dass ich diesen Film nicht gesehen habe, weil da spielen mit Gina Davis, Tom Hanks, Madonna, Rosie O'Donnell. Wie kann ich diesen Film noch nicht gesehen haben? Also ich und das ist ein fiktionalisierter Blick auf die All-American Girls Professional Baseball League in den 40ern. Und es geht um die Erlebnisse des Teams der Rockford Peaches. Was ganz interessant ist, das ist ja auch eine echte Geschichte, nur die Charaktere wurden halt verändert, die sind fiktional, aber diese Frauen-Baseball-Liga wurde damals wirklich ja vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges gegründet, weil viele Männer in den Krieg gezogen sind und der Sport am Leben erhalten werden sollte. Und deswegen, die Frauen mussten nicht in den Krieg, deswegen dürfen jetzt Baseball spielen. Es gab übrigens auch schon 1993 eine Serie zu dem Film, die aber nach wenigen Folgen wieder abgesetzt wurde. Und jetzt gibt's einen neuen Reboot-Versuch. Der wurde von Will Graham geschaffen, unter anderem. Der war einer der Showrunner von Mozart in the Jungle. Und Abby Jacobson, Broad City-Fans kennen sie bestimmt. Da hat sie die Hauptrolle gespielt und die hat sie auch gemeinsam mit Ilana Glaser erschaffen, die Serie damals. Also hier noch ein Nebentipp. Guckt Broad City, eine ganz tolle Comedy-Serie. Und die spielt auch die Hauptrolle hier. Und die Serie spielt im Jahr 1943 und hier folgen wir dann der Hauptfigur Carson Shaw, die von Abby Jacobson gespielt wird. Das ist eine Hausfrau aus Iowa, die während ihr Mann im Krieg dient, die Flucht ergreift und sich ihren Traum erfüllen will, in dieser All-American Girls Professional Baseball League zu spielen. Und tatsächlich schafft sie es dann auch bei den Tryouts die Aufnahme in das Team der Rockford Peaches, ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus jungen Frauen, die von Spiel zu Spiel dann um den Erhalt ihres Teams kämpfen müssen. Und eine Frau, die allerdings nicht mal vorspielen darf, ist Max. Das ist auch eine Hauptfigur. Das ist eine junge schwarze Frau, die leider dann noch viel härter kämpfen muss, um sich ihren Traum irgendwann erfüllen zu können. Und im Gegensatz zum Film verhandelt die Serie noch stärker dann Themen wie Sexismus und Rassismus und erzählt auch, was der Film nicht getan hat, queere Geschichten über die lesbischen und bisexuellen Teammitglieder, von denen es in dem echten Team auch wirklich zahlreiche gab, und die dann in der Öffentlichkeit dieses Image des All-American Girls aufrechterhalten müssen und abseits des Spielfeldes ihre eigene sexuelle Identität finden. Und als ich den Trailer gesehen habe, hat mich das schon sehr erinnert, also natürlich neben dem Film, den ich aber nicht geguckt habe, aber es erinnert schon sehr an die Netflix-Serie Glow, so vom Vibe her, nur mit Baseball in den 40ern statt mit Wrestling in den 80ern, aber so vom Comedy-Faktor her und dass man so eine sehr coole, zusammengewürfelte Truppe verschiedener witziger Figuren hat. Und es ist wirklich ein ganz fantastischer Cast, den die Serie hat, halt neben Abby Jacobson spielt unter anderem auch Darcy Carden mit.
Ja, das habe ich auch im Trailer gesehen.
Die kennen The Good Place Fans vielleicht als Janet oder in Barry hat sie auch mitgespielt.
Ja.
Und Nick Offerman spielt auch mit, Ron Swanson persönlich und Melanie Field, da habe ich mich auch gefreut, dass sie da mitspielt. Die hat in der Serie Heathers eine Hauptrolle gespielt, die niemand gesehen hat, wahrscheinlich außer mir. Und noch viele mehr. Also Rosie O'Donnell soll übrigens auch einen Gastauftritt haben in der Serie, da bin ich auch sehr gespannt. Aber nicht in der Rolle, die sie in dem Film damals gespielt hat.
Ah ja, okay. Also falls sich das beruhigt, Max, ich habe den Film leider auch nicht gesehen. Ich wollte ihn nachholen, aber man kann ihn ja irgendwie gerade nicht so richtig streamen bei irgendwelchen Diensten. Ich hoffe, dass er jetzt vielleicht noch kommt, wenn jetzt die Serie den wieder aktuell macht. Aber man kann auch nicht alles aus den 90ern gesehen haben. Aber klingt auf jeden Fall spannend für mich, auch gerade mit den vielen tollen Comedy-Stars und der Handlung. Ja, gucke ich bestimmt auch zumindest mal die erste Folge rein. Am 12. August.
Genau, A League of Their Own.
Ja, Und wir bleiben noch einen Tag, glaube ich, ja, einmal noch beim 12. August, denn wir hatten ja jetzt die ZDF-Mediathek, Apple TV Plus, Amazon, und natürlich muss auch eine Netflix-Serie am 12. August rauskommen, die uns interessiert und mich vor allem auch interessiert. Da kommt nämlich die dritte Staffel von Noch nie in meinem Leben, Never Have I Ever, und da freue ich mich sehr besonders drauf, 10 neue Folgen von dieser großartigen Teenager-Serie zu haben, die vom sehr komplizierten Leben bzw. Liebesleben der indisch-amerikanischen Schülerin Devi erzählt. Und wer die Serie schon so ein bisschen kennt, weiß, es ging vor allem bei ihr auch einerseits natürlich um ihre indische Kultur, die sie jetzt mit der amerikanischen, wo sie aufgewachsen ist, vereinen muss. Hat einen toten Vater, eine sehr aufdringliche Familie, hat ein sehr großes Ego und droht damit immer wieder ihre Freunde zu verprellen. Und dann hatte sie immer die Option, will sie jetzt mit dem heißen Paxton Hall Yoshida zusammen sein oder dem intelligenten Ben Gross, und hat dann da immer so ein bisschen geschwankt, und jetzt in Staffel 3 ist sie aktuell, ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert, aber mit Paxton zusammen, und dann
falsche
muss sie jetzt
Wahl.
Ein bisschen...
Falsche Wahl.
Ich fand es aber echt gut, wie sie es geschafft haben, gerade in den ersten Staffeln, ihn jetzt nicht so, sonst ist ja immer so, ja, entweder Nerd wählen oder heißen Feger wählen, so nach dem Motto, dass sie ihn halt auch interessant gemacht haben und zum Menschen gemacht haben und nicht so als, natürlich muss sie sich für den Nerd entscheiden, so. Jedenfalls ist sie jetzt mit Paxton zusammen und muss dann damit jetzt erstmal klarkommen, dass sie auf einmal ihr Status an der Schule gestiegen ist, dadurch allein, dass sie aber auch gehasst wird, dadurch, dass sie jetzt ihn sich sozusagen geangelt hat. Ja, sie muss jetzt halt mit dieser Beliebtheit und Gehasstheit umgehen. Und das verspreche ich mir auch wieder sehr lustig, wie das so aufgezogen wird. Wir haben auch wieder die wunderbare Erzählerstimme des Tennisstars John McEnroe dabei, was einfach eine großartige Entscheidung ist in dieser Serie, völlig quer ihn als Erzähler einzuspannen. Und ja, besonders an der Serie ist, glaube ich, dass sie so kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es so auch um Lüste junger Teenagerinnen gibt, oder sich mal einfach Luft machen zu müssen. Sie ist launisch, sie ist frech, sie ist selbstbezogen, aber halt dann dadurch auch wahnsinnig lustig. Die Serie wurde erschaffen von Lang Fischer und Minty Kaling, und man spürt den Minty Kaling-Humor da sehr gut raus. Also wenn ihr was unterhaltsam Lustiges gucken wollt, dann ist das auf jeden Fall die Serie für euch. Auch wenn ihr sie noch nicht kennt, sind ja alle Staffeln dann bei Netflix. Also die dritte kommt jetzt dazu und eine vierte soll auch noch kommen. Also ja, ich glaube, das ist ein Format, was wir beide sehr hypen, oder Max?
Unbedingt. Ich bin schon sehr gespannt, ob es diese Staffel wieder einen Sprecher gibt. Erzähler, da gab es ja in der ersten Staffel, gab es schon einen Prominenten, den ich jetzt einfach nicht spoilere, der dann auch einmal in einer Folge die Erzählerstimme übernimmt, und in der zweiten Staffel gab es auch, deswegen hoffe ich, dass wieder die Serie uns vielleicht mit irgendwas überrascht in der dritten Staffel.
Ich hoffe auch, bin gespannt. Genau, und da kommen alle Folgen auf einmal dann am 12. August zu Netflix. Und damit können wir diese Woche verlassen und zur nächsten Woche springen. Und da kommt jetzt eine große Blockbuster-Marvel-Serie zu Disney Plus. Max, was ist das?
Genau, bestimmt nicht minder witzig als noch nie in meinem Leben. Und zwar She-Hulk, die Anwältin, kommt auf Disney Plus. Und ich werde es, glaube ich, jetzt ein bisschen kürzer halten, weil wir sprechen bestimmt noch mal detaillierter über diese Serie, hoffe ich doch. Und das ist, glaube ich, die ungewöhnlichste, also meiner Meinung nach die ungewöhnlichste MCU-Serie bisher. Ist nämlich eine halbstündige Anwaltscomedy mit Meta-Humor. Und ausnahmsweise, diesmal besteht sie nicht aus 6 Folgen, sondern 9 Folgen. Also schon bin ich sehr froh drüber. Einfach mehr Content, damit man auch ein bisschen mehr die Charaktere mal sich entfalten lassen kann. In Marvel-Serien bin ich immer dafür. Und die Hauptrolle spielt Tatjana Maslany, der große Star aus Orphan Black. Genau, und sie spielt Jennifer Waters, die Cousine von Bruce Banner, a.k.a. dem Hulk. Und nach einem Unfall kommt sie mit Bruce Banners Blut in Kontakt und kann sich daraufhin auch in ein grünes, übermächtiges Wesen verwandeln. Allerdings will sie keine klassische Superheldin sein. Sie ist Single, Mitte 30, und steht mit beiden Beinen im Berufsleben als Anwältin. Genau, und will sich lieber so auf ihr Leben konzentrieren. Aber dann errichtet ihre Kanzlei eine eigene Abteilung für Fälle, die Menschen mit Superkräften betreffen. Und sie wird das Gesicht dieser Abteilung und soll nun verschiedene Fälle bearbeiten. Unter anderem soll sie Emil Blonsky, a.k.a. Abomination, der wieder von Tim Roth gespielt wird, vor Gericht vertreten, obwohl der ja einst ihren Cousin töten wollte, als dieser noch aussah wie Eric Banner. Mal gucken, ob das irgendwie aufgegriffen wird, dass...
Edward Norton meinst du? Eric Banner hatte einen eigenen Hulk-Film.
Genau, Edward Norton. Also jetzt sind schon zu viele Hulks, ja.
Okay, nur um das klarzustellen.
Auch mit E. Genau, was die Serie so anders macht, ist halt diese, dass sie die vierte Wand durchbricht, die Hauptfigur. Also ist schon ein bisschen wie Deadpool vielleicht. Und es ist, glaube ich, die erste MCU-Show oder der erste MCU-Film auch, das, der diesen Meta-Humor dann einbringt. Da gibt es einen sehr witzigen Moment auch schon im Trailer, wo sie dann in einem Gespräch so in die Kamera guckt, wie bei Fleabag, und das Ganze kommentiert und dann kurz sich wundert, oh, ich habe gerade irgendwo hingesprochen, aber warum? Das, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele coole Momente, was auch die Figur in den Comics macht. Mhm. Und da gibt es auch wieder viele bekannte MCU-Gesichter zu sehen. Neben Bruce Banner gibt es auch Wong spielt mit, zum Beispiel. Oder ganz groß, Daredevil, Charlie Cox, seine große Rückkehr ins MCU nach dem gecancelten Netflix-Serien.
Bietet sich ja auch einfach an. Also Anwalt in einer Anwaltsserie, das hätten sie eigentlich nicht weglassen dürfen. Ich freue mich auch sehr drauf auf Charlie Cox Rückkehr.
Er war ja schon kurz in No Way Home Spider-Man zu sehen, aber hier darf er natürlich auch sein Kostüm erstmals wieder tragen. Da freue ich mich sehr. Und worüber ich mich auch neben Tatjana Maslany freue in der Serie, spielt auch Renee Elise Goldsberry mit, spielt eine Kollegin von Jennifer Walters. Die kennt man aus Hamilton, Girls Five Ever, Altered Carbon, The Good Wife, ganz, ganz tolle Schauspielerin. Und Jamila Jamil, haben wir wieder The Good Place Fans abgeholt in dieser Folge heute. Tahani aus The Good Place, die spielt dort die exzentrische Superschurkin Titania in der Serie. Also ich freue mich riesig auf die Serie, das sieht total abgedreht, schräg und sehr campy aus, die Serie. Da bin ich sehr gespannt, was da rumkommt.
Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Und ich habe das Gefühl, wir sagen irgendwie jedes Mal, wenn jetzt eine neue Marvel-Serie kommt, die ist jetzt ganz anders als die anderen. Das ist irgendwie so ein bisschen auch dir das Thema dieses Jahres. Ne? Moon Knight war anders und was hatten wir zuletzt noch? Miss Marvel hat ja noch was ganz anders gemacht, genau. Also ich finde schön, dass sie da jetzt gerade ein bisschen ausprobieren, was man so machen kann. Und bin gespannt, was sie mit She-Hulk anstellen ab 17.8. Ich nehme an, obwohl es nur halbstündige Folgen sind, kommen die dann immer wöchentlich wieder, wie gewohnt, genau. Jeden Mittwoch. Okay. Und wir bleiben bei Disney Plus nochmal. Auch am 17.8. Kommt eine ganz andere Serie zu dem Streamingdienst, nämlich American Horror Story Staffel 10. Die lief natürlich vorher schon irgendwie im Fernsehen, glaube ich mal, oder so. Aber auf jeden Fall, jetzt ist sie endlich in der Streaming-Flat dann verfügbar. Anthologieserie habt ihr sicherlich schon von gehört, die unterschiedliche Horror-Szenarien immer so über eine Staffel hinweg aufmacht. Beziehungsweise, wie der Titel, der Zusatztitel der 10. Staffel Double Feature jetzt schon andeutet, sind es diesmal zwei Geschichten, die da erzählt werden in dieser Staffel. Finde ich an sich eine gute Entscheidung, weil ich habe immer das Problem gehabt mit American Horror Story, dass sie sich recht lange hinzieht und irgendwann so in der zweiten Hälfte zerfasert und keiner weiß eigentlich mehr, was sie machen wollen. Insofern ist es schöner, eigentlich einen kürzeren Bogen für mich zu spannen und dann lieber eine neue Geschichte sich vorzunehmen. Und deshalb haben wir in den ersten 6 Folgen die Staffelhälfte Red Tide, also rote Flut übersetzt, und in der zweiten Death Valley, das sind dann nochmal 4 Folgen. Der erste Teil dreht sich um einen Autor, der mit seiner schwangeren Frau und seiner Tochter in eine kleine Küstenstadt in Massachusetts zieht und da sehr exzentrische Anwohner trifft, die ihm auf ungewöhnliche Weise helfen wollen, seine Schreibblockade zu überwinden. Da spielen zum Beispiel so kleine schwarze Pillen eine Rolle, die dann allerdings Nebenwirkungen haben, und dann treiben sich auch noch unheimliche Kreaturen in dieser Stadt rum, die nachts anderen auflauern. Das Ende, also ich habe beide die ganze Staffel schon gesehen. Ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte deutlich besser als die zweite. Also wenn es nach mir ging, könnt ihr Death Valley einfach weglassen, die letzten 4 Folgen. Denn während die erste irgendwie noch so einen Bogen hinkriegt, ist die zweite mit den 4 Folgen dann so ein bisschen, wir sind in den 1950ern bis 1970ern. Es geht irgendwie um UFO-Erscheinungen, geheime Einrichtungen, Area 51, Entführung, Alien-Kuddelmuddel. Die hat mich ziemlich enttäuscht. Aber ja, jetzt es ist es zumindest schön, dass die jetzt verfügbar wird, die 10. Staffel dann bei Disney Plus. Und wenn ihr noch mehr zu American Horror Story hören wollt, könnt ihr mal eine Weile zurückscrollen. Da haben Max und ich nämlich auch schon mal einen Podcast generell zu dieser einflussreichen Anthologie-Horrorserie aufgenommen. Und natürlich kehren auch wieder viele bekannte Stars auch in der 10. Staffel zurück. Also Sarah Paulson darf ja eigentlich nicht fehlen in American Horror Story als Tuberkulose-Karen. Denn spielt sie in Staffel 10 auch wieder eine ganz großartige Rolle von ihr. Und natürlich freue ich mich auch über Evan Peters, der wieder dabei ist, Lily Rabe, Finn Whitrock, Francis Conroy, Billy Lord, Angelica Ross. Also all die Namen, die man da irgendwie immer schon gesehen hat. Ach, da gibt's wieder so ein Heimkehr der Stars. Ja, das ist schon ganz schön.
Und Macaulay Culkin spielt mit, das erste Mal in American Horror
Story. Stimmt, der ist neu dabei. Es gibt ja auch immer ein paar neue Stars, die dazustoßen.
Aber ich muss auch sagen, ich fand den Anfang tatsächlich richtig, richtig gut von Red Tide, von dem ersten Teil. Aber die ist dann halt einfach komplett gegen die Wand gefahren in so der letzten Folge. Und was mich sehr, sehr geärgert hat an der 10. Staffel ist, alle anderen Staffeln, alle 9 Staffeln von American Horror Story hatten immer so einen Kanon. Also das war immer irgendwie verknüpft miteinander, die Staffeln. Mhm. Die Serie hier hat aber einen komplett eigenen Kanon. Und spätestens, wenn man die letzten Folgen der beiden Double-Feature-Stories guckt, weiß man, das spielt definitiv nicht in der Welt, die wir bisher gesehen haben von diesen anderen, von den anderen Staffeln.
Ja. Dass es nicht eingefliedert ist, finde ich gar nicht so schlimm, weil es ist ja eigentlich eine Anthologie-Serie, die für sich sozusagen eigenständige Staffeln haben sollte, aber ja, ich will dann lieber eine kürzere Staffel und auf eine Sache fokussiert als ja diese 2 zusammengeworfenen Double Feature Sachen. Das ja war ein Experiment, kann man dann auch wieder hinter sich lassen, finde ich. Okay, so wie viel zu American Horror Story Staffel 10 am 17.8. Am 19.8., 2 Tage später, Max, was kommt da zu Netflix?
Dort kommt die Cleo zu Netflix.
Wer ist denn die Cleo?
Das ist eine deutsche Netflix-Serie und ja, Genre ist irgendwie alles. Ist so ein bisschen Action, Comedy, Drama, Thriller, alles vermischt. Und dort spielt Jella Haase die Hauptrolle als eiskalte Stasi-Auftragskillerin auf einem Rachefeldzug. Und ganz interessant, die Serie wurde erdacht von Hanno Hackfort, Richard Kropp und Bob Conrad, die man auch als Haribo, dieses Trio nennt sich Haribo, ja. Und das sind die Schöpfer von 4 Blocks, You Are Wanted und Para, Wir sind King unter anderem. Die haben schon einige coole deutsche Serien gemacht. Und es sieht ein bisschen aus, wenn ich habe den Trailer gesehen, wie das deutsche Killing Eve, beziehungsweise die Hauptfigur erinnert so ein bisschen an Auftragskillerin Villanelle, die von Jodie Comer gespielt wird. Und das Ganze sind 8 Episoden und erzählt wird die Geschichte von Cleo Straub, einer Top-Spionin und Auftragskillerin, die in der DDR für die Stasi zahlreiche Aufträge ausgeführt hat. Doch dann wird sie eines Tages 1987 verhaftet und die tödliche Mission in West-Berlin, die sie durchgeführt hat, sollte eigentlich ihre letzte sein, aber daraufhin landet sie plötzlich im Knast, sitzt hinter Gittern, verraten von dem Land, dem sie ihr Leben lang treu gedient hat, und dann fällt irgendwann die Mauer und nach der Wiedervereinigung kehrt Cleo in die Freiheit zurück und hat fortan nur noch eines im Sinn, und zwar Rache, und sie will antworten, warum sie verraten und ihr Leben zerstört wurde. Und während sie sich dann auf einem sehr lustigen, glaube ich, und sehr wilden Rachefeldzug befindet, das sieht man schon im Trailer, dass sie da ganz viele kreative Methoden findet, Leute zur Strecke zu bringen, sind ihr bereits andere Menschen auf den Fersen, die sie aufhalten wollen. Zum einen wäre da der Polizist Sven, der wird gespielt von Dimitri Schad, spricht man ihn so aus?
Ja. Und ich muss dazu sagen, es ist gutes Timing, dass die Serie jetzt genau Mitte August kommt, weil Mitte August ja auch der 2. Känguru-Film von Marc-Uwe Kling startet, die Känguru-Verschwörung. Und da spielt er ja auch die Hauptrolle des kleinen Künstlers Marc-Uwe. Also ich weiß nicht, ob das absichtlich so gelegt wurde.
Und dann gibt's auch noch einen Profikiller, der auch noch Jagd nach ihm macht. Also das klingt nicht nur interessant, sondern sieht halt, also wenn man so dem Trailer Glauben schenken darf, auch sehr, sehr wild und durchgeknallt aus. Da freue ich mich schon sehr auf die Serie.
Ja, sieht auf jeden Fall witzig aus. Und auch Jella Haase gerade in der Hauptrolle in so einer abgedrehten, mörderischen Ostagentinnen-Part. Und ich habe mich auch im Trailer über die vielen schönen Verkleidungen gefreut und an meine guten alten Alias-Zeiten erinnert, wo Jennifer Garner ganz viel mit Perücken und so rumgelaufen ist. Dachte, ja, die gute alte Agentenserie ist wieder da.
Damals, ja.
Genau, okay. Das ist also Cleo, sagst du. Mit K geschrieben, interessanterweise.
Genau. Cleo.
Und weil Netflix natürlich nicht nur eine Serie am 19.8. rausbringen will, gibt es dann gleich noch eine zweite hinterher am selben Tag. Und zwar Echoes, mit OE hinten geschrieben. Eine australische Thriller-Serie, die sich um die eineiigen Zwillinge Leni und Gina dreht. Die sind erwachsen, also keine doppelte Lottchengeschichte, aber irgendwie dann doch. Denn sie haben immer wieder in ihrem Leben ihre Existenzen einfach mal getauscht. Also führen ein Doppelleben, wo sie dann auch mal die Familien wechseln, ihre Männer und die eine hat ein Kind. Scheint eine interessante Ausgangssituation zu sein. Aber dann verschwindet eine der Schwestern und ja, diese ganze große Planung, mit der sie bisher gelebt haben, kollabiert so ein bisschen oder droht zu kollabieren. Und ja, da muss jetzt die eine übrig gebliebene herausfinden, ist da eine Verschwörung im Gange? Was sind das für mysteriöse Botschaften, die ihr hinterlassen wurden? Ist ihre Schwester tot? Ist sie nur verschwunden? Also ein bisschen Rätselraten ist angesagt und sie muss sich letztendlich dann wahrscheinlich für ein Leben entscheiden. Aber welches? Und das sind 7 Episoden und der Serienschöpfer Brian Yorkey, den kennt ihr vielleicht als Showrunner von Tote Mädchen lügen nicht. Also auch so ein bisschen Mystery Rätsel ist da mit dabei. Und die Hauptrolle wird gespielt von Michelle Monaghan, die ihr wahrscheinlich aus so Filmen wie Gone Baby Gone, Source Code, Mission Impossible 4, True Detective Staffel 2 oder der Serie The Path kennt. Da freue ich mich auf jeden Fall, sie mal wiederzusehen. Und ich glaube, du, Max, freust dich besonders, dass Matt Bomer da mitspielt, oder? Sehe ich das
Ja,
richtig?
Matt Bomer Content. Woo.
Also so eine ja, Thriller-Zwillings-Verwechslungssache, die ganz spannend werden könnte bei Netflix, muss man einfach mal reinschauen und gucken, was das so ist. Kann ich noch nicht so einschätzen, ob das langweilig oder spannend wird. Wir werden das herausfinden am 19. August. Was auf jeden Fall spannend wird.
Oh ja, jetzt kommt das große Highlight.
Ein paar Tage später ist eine der größten Monats, wenn nicht sogar der größten Jahresserien, denn am 22. August startet bei Sky House of the Dragon. Und wenn ihr uns schon länger zuhört, habt ihr sicherlich schon ein paar Podcasts mitgekriegt, die ihr ja dann gerne jetzt nochmal vorher auch nachhören dürft, wenn ihr möchtet, wenn ihr wissen wollt, worum es da genau geht. Deshalb halten wir das jetzt etwas kürzer hier. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Also die Serie spielt 200 Jahre vor Game of Thrones. Das ist natürlich der Spin-off zu Game of Thrones oder das Prequel. Und das Haus Targaryen regiert Westeros, ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und im Mittelpunkt steht König Viserys und seine Tochter Rhaenyra und da geht es natürlich wieder um Thronfolge, aber wer hat den Anspruch darauf? Darf sie als Frau folgen? Und dann droht ein Bürgerkrieg und viele Intrigen und Interessen und Machtspiele treffen aufeinander. Und ich habe einfach mal schon mal ein paar erste Reaktionen mitgebracht, weil jetzt nämlich in den USA Leute schon sehen durften die erste Folge und würde mal kurz vorlesen, was da so als Feedback zurückkam. Da gibt es zum Beispiel: Erwartet reichlich Sex, Blut, Gewalt und Drachen. Kurz und knapp. Oder ein bisschen ausführlicher. Die Serie ähnelt den früheren Staffeln von Game of Thrones, aber ist noch ernster. Sie fühlt sich sehr realistisch, hart und schwergewichtig an. Die Figuren sind sehr nuanciert. Das finde ich zum Beispiel sehr vielversprechend. Also, dass auch wieder viel auf die Figuren Wert gelegt wird. Ansonsten schreibt noch jemand: Erwartet viel Action, großartige Darbietung, tiefgründige Dialoge, GOT-Referenzen, Sex, Tränen, Ultragewalt und Drachen. Also Drachen, ich glaube, das sind sich alle einig, die kommen vor in diesen 10 Episoden, die dann wöchentlich gezeigt werden bei Sky. Die Buchvorlage ist das Sachbuch, in Anführungszeichen, also das fiktive Geschichtsbuch Feuer und Blut, was George Martin auch geschrieben hat neben seinen Romanen. Und ja, die Besetzung sieht für mich auch schon großartig und wieder wohl überlegt aus, wie so gewisse Leute ausgewählt wurden. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von Paddy Considine, den ihr vielleicht aus Pride oder The Outsider kennt. Der spielt den König Viserys mit blonder Perücke. Olivia Cooke finde ich auch eine spannende Besetzung. Aus Bates Motel oder Ready Player One kennt ihr sie vielleicht.
Aber schon das zweite Mal Bates Motel dieser Folge
Ja,
erwähnt.
Jetzt müsst ihr langsam Bates Motel gucken. Die spielt Alicent Hightower und ihren Vater Otto Hightower, auch sehr schön, spielt Rhys Ivins, den er wahrscheinlich aus Amazing Spider-Man oder Notting Hill kennt. Und dann haben wir noch so Leute wie Matt Smith dabei, der Prinz Daemon Targaryen mimt, oder Sonoya Mizuno, die ich auch sehr cool als Schauspielerin finde, seit ich Devs und Ex Machina gesehen habe. Also ja, ich erwarte sehr viel von dieser Serie und bin sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, es gibt einen Podcast, der vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen wurde, hier im Streamgestöber. Da könnt ihr euch dann noch weiter informieren. Wir aber, ja, haben euch jetzt darauf hingewiesen, am 22.8. kommt House of the Dragon und gehen weiter zum 24.8. Max, was kommt denn da?
Da kommt Ollis Odyssee zu Netflix. Ist eine kleinere Serie als House of the Dragon, aber bestimmt nicht minder spannend. Das ist im Prinzip Netflix Toy Story, könnte man sagen. Ist eine Miniserie, auch nur 4 Folgen zu je 45 Minuten. Also kann man sehr schnell durchsnacken. Die Serie ist so ein Mix aus Live-Action und CG-animierten Charakteren. Inszeniert wird die Serie von Peter Ramsey. Das ist einer der 3 Regisseure von Spider-Man in Universe. Und was ich sehr interessant finde, ist, die Animationsfiguren wurden von Industrial Light and Magic geschaffen. Mhm. Das große Studio, was einst von das Animationsstudio, was mal von George Lucas ins Leben gerufen wurde, damals für Star Wars. Gibt's auch eine ganz tolle Doku jetzt bei Disney Plus über Light and Magic. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Und produziert wird die Serie von Sean Levi's oder Levi's, wie auch immer man ihn ausspricht, seiner Produktionsfirma, die ja für Netflix schon Stranger Things gemacht haben, Shadow and Bone, also da sind schon einige Kracher bei rausgekommen. Und das Ganze basiert auf einem Kinderbuch namens Die Abenteuer von Olli Glockenherz. Mm. Und das Buch ist von William Joyce und es geht um ein Hasenbär-Kuscheltier namens Olli. Das ist das liebste Kuscheltier seines kleinen Besitzers Billy. Und die beiden sind unzertrennlich, doch dann verliert Billy eines Tages seinen besten Freund. Und während er sich verzweifelt auf die Suche nach seinem Lieblingskuscheltier begibt, beginnt auch für Olli ein aufregendes Abenteuer, um mit seinem Besitzer wieder vereint zu werden. Und er begibt sich auf eine große Reise, auf der er noch andere Spielzeuge, die sprechen können, kennenlernt. Da gehört unter anderem die Clownspuppe Zozo dazu oder die zusammengeflickte Teddybären Rosie. Also das sieht schon sehr, sehr zuckersüß aus, diese Serie. Und ich werde sie auf jeden Fall im Original gucken, mhm, weil die Kuscheltiere, die SprecherInnen dahinter sind sehr, sehr interessant. Jonathan Groff, also oh, Mindhunter-Fans, Looking-Fans, Matrix 4-Fans, spricht den Olli. Und die anderen werden gesprochen von Mary J. Blige und Tim Blake Nelson. Und bei den realen Schauspielenden gibt's auch bekannte Gesichter. Da spielt zum Beispiel die Mutter von dem kleinen Billy, spielt Gina Rodriguez. Jane the Virgin-Fans könnt jetzt alle mal euch freuen, dass es sie nochmal wieder zu sehen gibt. Genau, gibt leider bisher noch keinen Trailer, nur ein paar Bilder, aber die haben mich auf jeden Fall schon abgeholt. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus.
Ja, sehr knuffig. Da dachte ich auch so, oh, so schöne Stop-Motion, da muss man auf jeden Fall mal reingucken. Ja, also auch was für die Kleineren unter uns und für die Junggebliebenen, die noch mit ihren Spielzeugen spielen wollen.
Es wird bestimmt genauso traurig, die Serie wie Toy Story 3. Das hat mich schon von der Handlung ein bisschen erinnert an Toy Story. War es Toy Story 3? Doch, ja.
Ja. Der dritte war der große emotionale. Mich erinnert es so als Side-Note gerade noch an Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. The Christmas Pig.
Nein.
Das ist das neueste J.K. Rowling-Buch, was sie letztes Jahr, glaube ich, rausgebracht hat. Und da geht's auch um verlorene Spielzeuge und so. Interessant, dass das jetzt gerade ein Thema zu sein scheint, was wieder aufkommt. Also behaltet eure Spielzeuge im Auge, will ich damit sagen.
Genau, und packt Ollis Odyssee auf eure Merkliste am 24. August bei Netflix.
Und jetzt hast du noch auch am 24. August was völlig Verqueres, was garantiert nichts für Kinder ist, mitgebracht, Max.
Genau, definitiv nichts für Kinder. Und ist auch so ein Fall wie am Anfang mit Warner TV. Die läuft dann bei Warner TV Comedy. Und ich hoffe, dass es die Folgen danach bei Wow zu streamen gibt. Und zwar die zweite Staffel von Primal kommt endlich. Das ist eine Serie vom Animationsvisionär Genndy Tartakovsky, der Schöpfer hinter Serien wie Dexter's Labor, Samurai Jack, Star Wars Clone Wars, nicht zu verwechseln mit Star Wars The Clone Wars, sondern diese Zeichentrickserie, oder die Hotel Transylvanien Filmreihe hat er gemacht. Und das sind jetzt fast 3 Jahre, seit die erste Staffel gestartet sind. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass jetzt endlich die zweite Staffel losgeht. 10 neue Folgen sind das. Und das Ganze ist die Geschichte von Spear und Fang. Definitiv nichts für Kinder. Das spielt in einer prähistorischen Fantasiewelt. Und dort folgen wir dann so einer, bilden einen Höhlenmensch und einen Tyrannosaurus Rex, eine Art Zweckgemeinschaft. Die beiden haben alles verloren in dieser Welt und helfen sich dann jetzt gegenseitig zu überleben, weil in dieser Welt will dich alles und zu jeder Zeit töten. Das ist auf jeden Fall sehr viel Survival dort in dieser Serie, Zeichentrickserie, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Genau, und das Besondere an der Serie, dass sie keinerlei Dialoge hat. Also die wird komplett nur durch intensive Bilder und Gestiken und Mimiken erzählt sie aber trotzdem eine sehr, sehr kraftvolle Geschichte, finde ich. Also sie funktioniert auch komplett ohne Worte. Es wird im späteren Verlauf auch gesprochen, aber nichts, was man jetzt verstehen könnte, glaube ich. Ich glaube, es wird auch Gälisch irgendwie gesprochen in der Serie mal, aber ist auf jeden Fall ohne Dialoge die Serie. Und die Folgen sind weitestgehend in sich geschlossen und die Folge wird, die Serie wird schon so von Folge zu Folge fantastischer. Also am Anfang hast du erstmal nur diesen Höhlenmenschen und den Dino, die sich wirklich mit gefährlichen Wasserschlangen oder so gegen die überleben müssen. Und das wird dann aber immer verrückter im Verlauf der Serie. Da gibt's dann auch schon mal Monster, Zombies und Hexen, die dann auftauchen, die zur Gefahr werden. Und ich habe schon die ersten 3 Folgen gesehen von der 2. Staffel und die knüpft auf jeden Fall nahtlos an die Qualität der 1. Staffel an. Also da müssen sie zum Beispiel in einer Folge mit dem Floß über das weite Meer fliegen und werden dann mit möglichen Gefahren, die aus dem Wasser kommen, irgendwie konfrontiert und landen dann an einem komplett neuen Ort, der dann in Staffel 2 erforscht wird. Und ein bisschen schade, Staffel 1 ist leider nirgendwo streambar gerade, aber ihr könnt sie auf jeden Fall kaufen bei Amazon oder Apple zum Beispiel. Und die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Also ich finde die unglaublich toll und intensiv, diese Zeichentrickserie für Erwachsene auf jeden Fall.
Ja, also falls es noch nicht rausgekommen ist, ich möchte es an dieser Stelle einfach nochmal betonen, als Triggerwarnung aussprechen. Ich habe die 1. Staffel gesehen, ich glaube, ich gucke jetzt nicht weiter. Sie ist ultra, ultra brutal. Also wirklich, Blutfontänen, fliegende Köpfe und das, natürlich ist alles gezeichnet und so, aber ja, wenn ihr das nicht wollt, dann ist das vielleicht nichts für euch. Aber vielleicht ist es ja auch gerade das, was es so interessant macht für viele dann. Genau. Primal. Halt.
Genau.
Ja, und damit gehen wir einen Tag weiter zum 25.8. Und da startet bei Magenta TV die britische Miniserie The Thief, His Wife and the Canoe. Also übersetzt der Dieb, seine Ehefrau und das Kanu. Klingt schon mal lustig. Sieht sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Es sind nur 4 Folgen mit ungefähr so 45 Minuten Laufzeit. Und es geht um den Gefängniswärter John Darwin, der beschließt, seinen eigenen Tod in einem Kanu vorzutäuschen. Also er geht paddeln und kommt dann nicht wieder und dann wird er sozusagen für tot erklärt werden, damit seine Frau Anne die Lebensversicherung einstreichen kann. Denn sie stehen da so ein bisschen kurz vorm Bankrott und das ist anscheinend die beste Lösung, wenn man Geld braucht, seinen Tod vorzutäuschen. Sie sagen allerdings, dann ihren echten Söhnen Mark und Anthony nichts davon. Wieso echten? Wie habe ich echten gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihre Söhne wissen nichts davon. Also die Söhne werden auch mit getäuscht gesagt, übrigens, euer Vater ist da wahrscheinlich irgendwo ertrunken, Pech gehabt. Und John erwartet aber nicht, dass sein Tod so große Kreise zieht. Also im Trailer sagt er so, ja, dann sind halt mal 2 Wochen Leute traurig und dann war's das. Dann können wir die Versicherung kassieren. Aber natürlich geht das nicht alles so nach Plan und seine Frau muss da jetzt irgendwie alles anlegen und er zieht derweil nebenan tatsächlich ein, weil er sagt, da würde ihn doch niemand vermuten im Haus nebenan, während die große Suchaktion versucht, ihn aufzuspüren in diesem Gewässer, wo er mit seinem Kanu verschwunden ist und es ist witzigerweise oder dramatischerweise tatsächlich eine reale Geschichte, die hier verfilmt wird, die sich 2002 so ereignete. Da fakte dieser John Darwin nämlich seinen Tod im Paddelboot-Unfall. Sein Wrack wurde gefunden, er wurde für tot erklärt und keiner verstand so richtig, wie er verunglücken konnte, weil die Nordsee zu diesem Zeitpunkt sehr ruhig war. Also ist er einfach umgekippt oder in seinem Kanu, was ist passiert? Und nachdem er dann für tot erklärt wird, setzen sie sich dann noch ins Ausland ab und 2007 wurden dann aber beide festgenommen und zu 6 Jahren Haft verurteilt. Also es ist schon alles, es läuft dann natürlich.
So ein Spoiler schon.
Das ist die Wahrheit, die kann man nicht verschleiern. aber es ist einfach so ein, der Trailer zeigt schon, es ist so ein feinsinniger Humor, also dieser typische britische wahrscheinlich, das mag ich schon sehr gerne immer und es zeigt sich zum Beispiel, ich musste sehr laut lachen beim Trailer gucken, da stellt er so die rhetorische Frage, er bekommt die rhetorische Frage gestellt, was hat dich denn zuerst dazu bewogen, das Land Panama mit seinen niedrigen Steuern und hohem Korruptionsaufkommen für deine neue Heimat zu wählen? So dachte, ja, okay, die Betrüger sind da angekommen, wo sie nicht verfolgt werden können. Also ja, vom Ton her lustig, aber auch ein Stück weit dramatisch. Und der Hauptdarsteller Eddie Marson ist schon recht bekannter britischer Star. Der hat zum Beispiel bei Sherlock Holmes mitgemacht, War Horse, V wie Vendetta, Mission Impossible 3, Jonathan Strange und Mr. Norrell, Atomic Blonde. Also er ist euch garantiert schon mal untergekommen. Und seine Frau wird gespielt von Monica Dolan, die zum Beispiel aus Very English Scandal oder Cyrano Pride bekannt ist. Also ja, das sieht nach einer kleinen, feinen Serie aus, die man gerne mal einschieben kann bei Magenta TV, denke ich, mit den 4 Folgen. Das hat sich bestimmt ruckzuck weggeguckt. Und ihr habt dann noch ein bisschen euch kriminelle, wahre Geschichte angeeignet dadurch.
Das kann ich alles so unterschreiben. Ich habe ja schon die ersten 4 Folgen, beziehungsweise alle vier Folgen geguckt. Das ist auf jeden Fall einfach diese Geschichte. Dahinter ist halt unglaublich wahnsinnig, dass das wirklich passiert ist. Aber was ich viel spannender finde, ist halt der Blick auf die Charaktere. Und da hast du wirklich diesen Narzissten, der komplett verblendet ist und denkt, das ist ja einfach so locker flockig. Hey, ich täusche meinen Tod vor und dann werden wir reich. Also, weil der lebt so über seinen Verhältnissen und ist echt extrem hoch verschuldet. Aber will sich halt die Blöße nicht geben, Insolvenz anzumelden. Deswegen, weil die Schande würde er nicht ertragen. Deswegen sagt er einfach, täuscht seinen Tod vor. Und am spannendsten und wirklich am besten gespielt in dieser Serie ist halt Anne Darwin, beziehungsweise Monica Dolan, die Hauptdarstellerin. Unglaublich toll, die halt über 5 Jahre lang dieses Lügengerüst aufrecht erhalten muss, ihren Söhnen den vortäuschen muss, dass ihr Vater gestorben ist und den beistehen. Das ist unglaublich stark gespielt von ihr. Und einmal diese Beziehung zu diesem Narzissten, das ist so der einzige Mann, mit dem sie in ihrem Leben zusammen war und sie hat Angst, den zu verlieren. Deswegen macht sie das alles mit und das ist sehr, sehr stark, finde ich, die Serie. Mhm.
Also, gehört auf eure Watchlist The Thief, His Wife and the Canoe bei Magenta TV. Und damit gehen wir zum 26. August weiter.
Genau, jetzt haben wir noch eine Apple TV Plus Serie und zwar noch ein Serienfinale diesen Monat mit der 3. Staffel von Sie, Reich der Blinden. Das ist das große Finale von Jason Momoas postapokalyptischer Sci-Fi-Adventure-Action-Serie. Ich habe leider, muss ich dazu sagen, nach der ersten Staffel nicht weitergeschaut. Ich fand sie eigentlich ganz cool, aber bin nie dazu gekommen und es hat mich nicht so gereizt, dass ich jetzt unbedingt weiterschauen musste. Vielleicht werde ich das jetzt nachholen, wenn ich weiß, es sind nur 3 Staffeln, ist sie schon abgeschlossen. Bei Moviepilot hat die Serie eine 7,1, was auch recht gut ist. Und die wurde erdacht, die Serie von Steven Knight, wenn ihr noch nichts davon gehört habt. Genau, den Schöpfer von Peaky Blinders. Und es spielt in der fernen Zukunft, wo ein Virus den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat und die verbleibenden Menschen, die noch leben, sind alle blind und leben in Stämmen. Und Jason Momoa ist ein Stammesanführer namens Baba Voss, der seine Familie mit allen Mitteln beschützen muss. Und das, finde ich, ist schon sehr, sehr interessant zu sehen bei dieser Serie, was mich auch sehr gehuckt hat am Anfang, wie diese vielen blinden Menschen mit ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen interagieren, wie sie die Welt um sich herum erschaffen haben und wie sie jagen und kämpfen, miteinander kommunizieren, dass sie so irgendwie sich Botschaften schicken können durch Seile mit Knoten drin. Das ist alles unglaublich interessant gestaltet, das Worldbuilding und das Konzept der Serie. Auch sind ja auch sehr viele blinde Menschen vor und hinter der Kamera beschäftigt. Also es hat mir schon sehr, sehr gefallen. Also ich werde wahrscheinlich noch mal irgendwann aufholen, weil die Action auch sehr, sehr cool ist. Also diese Kampfszenen mit Jason Momoa sind sehr, sehr intensiv und blutig. Und die 3. Staffel sind wieder 8 Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Und ich habe mir den Trailer zu der Staffel angeschaut und es gibt auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Action. Jason Momoa mit einem Katana, aufregende, harte Kämpfe und eine letzte große Schlacht anscheinend. Also, da ist das große Finale von der Serie. Esther, hast du da reingeschaut in die Serie?
Ich habe sogar die ganze erste Staffel durchgeguckt und okay. Ich habe dann für mich entschieden, es reicht. Ich werde Staffel 2 und 3 nicht mehr nachholen. Ich weiß auch gar nicht, woran es lag. Eigentlich so postapokalyptische Sachen liegen mir normalerweise, aber irgendwie habe ich keinen Figurenzugang so gefunden, wo ich dachte, ja, an denen kann ich mich dranhängen oder an die führt mich irgendwie richtig durch die Geschichte. Manchmal ist es einfach so.
Auf jeden Fall in der 2. Staffel spielt Dave Bautista mit und dann gibt's einen Kampf zwischen Jason Momoa und Dave Bautista. Also das ist schon der Grund, doch mal in die 2. Staffel reinzuschauen.
Ach, dafür habe ich Dune, um die 2 vor der Kamera zusammenzusehen.
Das stimmt.
Naja, mal gucken. Genau.
Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Serientipp für diesen Monat. Und da habe ich noch eine letzte Netflix-Serie mitgebracht, die am 26. August startet. Und das ist Partner Track. Für alle Fans von Anwaltsserien ist es bestimmt ein interessanter Titel. Das Ganze ist eine Adaption von dem Roman The Partner Track von der chinesisch-amerikanischen Autorin und selbst Anwältin Helen Wan. Und in der Serie geht es um die Anwältin Ingrid Yan. Die wird gespielt übrigens von Arden Cho. Die kennen Serienfans vielleicht aus Teen Wolf. Da hat sie Kira gespielt. Oder aus Chicago Med. Da spielt sie Emily Choi. Und ihre Figur, die arbeitet in der angesehenen Kanzlei Parsons Valentine in New York City. Und Ingrid ist eine ambitionierte und idealistische Anwältin auf dem titelgebenden Partner-Track. Das bedeutet, ihr berufliches Ziel ist es, Kanzleipartnerin zu werden. Und auf dem Weg dorthin wird dann Ingrid mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, bei denen sie sich fragen muss, ob dieser renommierte Partnertitel am Ende das alles wirklich wert ist, sich gegen Kolleginnen zu stellen und die eigene Moral zu hintergehen. Aber Partner-Track ist natürlich jetzt keine trockene Anwaltsshow. Ich habe den Trailer schon gesehen und der verrät es schon. Das Ganze hat auch etwas Humor und das Liebesleben der Charaktere spielt auch keine unwichtige Rolle, was sich auch einige spannende Konflikte verspricht, ob die jungen Anwälte und Anwältinnen überhaupt Zeit für Liebe und Beziehung haben, wenn ihre Arbeit eigentlich ihr ganzes Leben einnimmt. Und auf jeden Fall ist die Serie was, wie gesagt, schon für Fans von Anwaltsserien und vielleicht, wenn euch She-Hulk im August etwas zu abgedreht ist und ausgehend vom Trailer sieht das auf jeden Fall nach einem super und lockeren Sommer-Binge aus. Nicht zu ernst, nicht zu anspruchsvoll. Interessanter Einblick in die Arbeitswelt von AnwältInnen und eine Prise Romantik auch noch. Also das klingt schon mal sehr vielversprechend und das Ganze sind insgesamt 10 Episoden, genau, Partner-Track gibt es am 26. August bei Netflix.
Damit sind wir durch, oder?
Genau, wir sind durch mit den 20 Serienstarts im August und ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Überblick, was diesen Monat alles an den Start geht und vielleicht habt ihr die eine oder andere Serie jetzt aus diesem Podcast mitgenommen, von der ihr vielleicht noch gar nichts gehört habt vorher und die jetzt voller Vorfreude auf eure Merkliste setzt. Genau alle 20 Serien könnt ihr nochmal übersichtlich als Liste in den Shownotes nachlesen, wenn euch die Titel nicht mehr einfallen. Und ein großes Dankeschön geht wie immer auch an euch raus. Unsere Fans und ZuhörerInnen, ohne euch würden wir hier nicht sitzen, jede Woche und im Streamgestöber über Serien und Filme sprechen aus dem Streaming-Kosmos. Also danke euch und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens einfach, wo ihr Podcasts hört und vergesst nicht, die Benachrichtigungen zu aktivieren für neue Folgen. Und wie ihr uns auch ganz einfach helfen könnt, noch von mehr Menschen gehört und entdeckt zu werden, ist, indem ihr uns einfach bewertet bei Spotify mit 5 Sternen oder schaut mal in der Apple Podcast App rein und hinterlasst uns einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Oder ihr könnt uns natürlich auch immer gerne Feedback schreiben oder Fragen, Themenwünsche, nette Worte. Wir freuen uns über alles, was ihr uns schickt. Das könnt ihr uns per Mail an podcast@moviepilot.de senden. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen unter @streamgestöber mit OE. Und Esther, wo können dich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch finden und lesen?
Mich könnt ihr zum Beispiel natürlich lesen bei Moviepilot als Esther Stroh oder Strawstar oder auch bei Instagram und Twitter bin ich manchmal unterwegs als Straw-Star. Und der Wieselmax, wo ist der zu finden?
Mich findet ihr bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wiesel einfach mal danach suchen. Und damit sage ich danke dir, Esther, für die vielen interessanten Serien, die du heute wieder mitgebracht hast.
Sehr gern.
Und euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.